Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Jahr 2024 jährt sich die erste schriftliche Erwähnung des Namens Salzkammergut zum 500. Mal. Im sogenannten ersten Reformationslibell von 1524 findet sich die Formulierung Kammergut des Salz. Und damit ist erstmals diese Kombination von Kammergut und Salz schriftlich festgehalten, dass zu der heute gängigen Bezeichnung Salzkammergut geführt hat. Zur Kammer, vielleicht zu diesem Begriff: mit der Kammer ist eine Verwaltungsbehörde gemeint. Und diese Kammer wurde so etwa, man weiß da keine genaue Jahreszahl, entstand so zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Das war die sogenannte niederösterreichische Reitkammer. Und Reiten, das ist ein Wort, das wir im Dialekt auch immer noch finden, in der Form Rorten, wenn man sagt, da muss ich jetzt rorten oder da muss ich nachrorten. Und das bedeutet rechnen. Es gab zum Beispiel auch im Hallstätter Inventar im frühen 16. Jahrhundert ein sogenanntes Reittuch. Und das war ein Rechentuch, also letztlich so ein Abakus, wo man dann mit, ähnlich wie bei einer, vielleicht kennt man das noch aus der Volksschule, seine Rechenmaschine mit so Kügelchen. Und so konnte man mit Hilfe solcher Reittücher eben vereinfacht Rechenoperationen durchführen. Und Reiten stand für die Berechnungen. Und diese Reitkammer, die wurde dafür geschaffen, um die Einkünfte des Hofes zu berechnen. Also letztlich eine Vorläuferbehörde unseres heutigen Finanzministeriums. Hier auch wieder diese spezielle Situation. Ich habe in der Podcast-Episode über den Löckerbrunnen habe ich ja darüber berichtet, dass es bei diesem Bruderzwist zwischen Albrecht dem VI. Und seinem Bruder, dem späteren Kaiser Friedrich dem III., da ging es ja um diese verschiedenen Herrschaftsgebiete, dass diese Herrschaftsgebiete der Habsburger unter den verschiedenen Familienmitgliedern, den Erzherzogen, aufgeteilt waren. Und erst Friedrich dem III. Gelang es dann, diese Herrschaftsgebiete zusammenzuziehen. Es war zum Beispiel dem Herrschaftsgebiet Niederösterreich, waren auch die Bergwerke zugeordnet und eben auch das Salzkammergut, weil daraus ganz wesentliche Einnahmen gezogen werden konnten. Diese niederösterreichische Reitkammer, die eben zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegründet wurde, die übernahm auch die Verwaltung des Kammerguts. Also das Kammergut, das waren Besitzungen, die direkt den Habsburgern gehörten, mit dem sie ihre direkten Hofeinkünfte bezogen. Und dann kommt eben eine neue Herrscherpersönlichkeit, vielleicht jetzt in der Folge, Friedrich der Dritte. Unter Friedrich den Dritten kann man möglicherweise noch dem ausgehenden Mittelalter zuordnen, beziehungsweise eben in dieser Übergangsphase Mittelalter-Neuzeit. Vor der Herrschaft Friedrich des Dritten war die ganze Salzproduktion, die Salzwirtschaft an private Unternehmer verpachtet. Das waren zum einen die sogenannten Pfannhauser und die Erbeisenhäuser. Das waren diese Unternehmerfamilien, die im Mittelalter bei der Begründung des Hallstätter Bergbaus zu Beginn des 14. Jahrhunderts ihr Kapital investiert hatten und daraus Rechte zogen im Bergbau, im Salzsieden. Und unter Friedrich dem III. Im 15. Jahrhundert, da begann dann wieder die Zentralisierung, da begann man dann wieder die ursprünglich an Private vergebenen Rechte wieder zurückzuziehen. Das verstärkte sich unter dem Sohn von Friedrich dem III., Maximilian I. Dieser Maximilian I., der hat ja diese berühmte Heiratspolitik der Habsburger, dieses Tu Felix Austria Nube, begründet und er selbst heiratet die reiche und schöne Erbin von Burgund, Maria von Burgund, und der gemeinsame Sohn von Maria von Burgund und Maximilian, der heiratet eine spanische Prinzessin, Johanna die Wahnsinnige, und der tritt quasi diese spanische Habsburgerin an. Also der geht mit seiner Frau nach Spanien, verstirbt relativ früh, hinterlässt zwei Kinder, und das sind einerseits Karl der Fünfte, dieser große spanische Herrscher, der eben diese spanische Reichshälfte, dieses spanische Herrschaftsgebiet der Habsburger wirklich zu Weltgröße führt, und andererseits Ferdinand, der dann später als römisch-deutscher Kaiser Ferdinand I. die habsburgischen Erblande in Österreich übernimmt. Und dieser Ferdinand ist in Spanien aufgewachsen und wird auch in Spanien viel mehr in der Tradition des römischen Rechts und des römischen Staatsgedankens ausgebildet und unterrichtet. Und als der dann im frühen 16. Jahrhundert nach Österreich kommt, die österreichischen Erblande übernimmt, hat er ein hohes Reformationsbestreben. Also er will die Verwaltung reorganisieren, und das zieht er auch wirklich sehr, sehr konsequent durch, dass er eben 1527 die Hofkammer begründet. Das ist diese Nachfolgeorganisation der alten niederösterreichischen Reitkammer. Und diese Hofkammer besteht dann im Prinzip von 1527, von der Gründung Ferdinands, bis 1848, bis zur Märzrevolution, wo sie dann durch mehrere nachfolgende Ministerien, wie etwa dem Finanzministerium, abgelöst wird. Diese Hofkammer, die hat wieder eine Unterbehörde, und diese Unterbehörde ist dann die Niederösterreichische Kammer, also die nimmt letztlich die Agenten dieser alten niederösterreichischen Reitkammer und damit natürlich auch die ganzen Bergbaue und die Steuereinnahmen, die sogenannten Gefälle in Ober- und Niederösterreich für die anderen Landesteile. Und das ist ja genau am Beginn des 16. Jahrhunderts die Situation, wo das Habsburgerreich immer größer wird. Das ist die Situation, wo die Salzmärkte von Böhmen und Ungarn übernommen werden, indem man die Herrschaft in diesen Gebieten übernimmt. Und damit wird auch die Salzproduktion in Hallstatt extrem gesteigert. Das bayerische Salz, das Salzburger Salz, wird vom Markt verdrängt, und das Hallstätter Salz wird in diesen Markt eingebracht. Und Ferdinand I. reformiert eben nicht nur die gesamte Organisation des Staates, sondern er reformiert auch das Salzkammergut. Und das geschieht eben in diesem sogenannten ersten Reformationslibell. Libell, das bedeutet so etwas wie Büchlein, ist vielleicht etwas verharmlosend. Dieses Reformationslibell von 1524, wo eben erstmals der Begriff unser Kammergut des Salzes niedergeschrieben ist, das ist eine relativ große Pergamenthandschrift, also die Blätter sind ungefähr 30 mal 40 Zentimeter groß, also das entspricht etwa dem A3-Format. Es ist sehr dick, es sind 289 Folien, also 289 Pergamentblätter. Diese Handschrift war ursprünglich im Salzoberamtsarchiv in Gmunden aufbewahrt. Dieses Salzoberamtsarchiv wurde dann letztlich sehr spät, nach der 1848er Revolution, erst 1868 aufgelöst. Dann ging diese Handschrift nach Bad Ischl in die Salinenverwaltung, war dort bis 1913 und kam dann in das neu gegründete Oberösterreichische Landesarchiv, wo diese Handschrift auch heute noch liegt. Das ist ja eine sehr, sehr interessante Quelle. Also sie steht tatsächlich zwischen Mittelalter und Neuzeit. Einerseits schimmern hier noch alte Rechte durch, also es ist ein Verzeichnis, was sind alte Gewohnheitsrechte, was sind andererseits neue Rechte, die Ferdinand einführen will. Und aus dieser Zwischenstellung lässt sich eigentlich auch sehr viel darüber ableiten, wie das Salzwesen im Mittelalter organisiert war und wie es dann durch die Reformen Ferdinands verändert wurde. Es hat drei sehr wesentlich unterschiedliche Hauptteile. Also der erste Teil ist das Salzsieden zu Hallstatt. Dann ist der zweite Teil das Salzoberamt, das Salzamt in Gmunden. Und der dritte Teil sind verschiedene Detailverordnungen. Und dieser erste Teil, also der die Sieden zu Hallstatt betrifft, und ich denke, der ist ja auch für die Idee des Podcasts Welterbe Hallstatt wesentlich, der enthält einerseits Privilegien, also das sind diese alten Rechte, die noch nicht ganz abgebracht sind. Dann enthält er eine Vermessung, eine Bestandsaufnahme des Bergwerks. Dann eine Ordnung für den Bergbau, also wie der Bergbau durchzuführen ist. Dann folgt eine Pfannhausordnung, wie soll die Salzsud durchgeführt werden. Dann eine spezielle Ordnung für die vorhandenen Eisengeräte und für die Pfannbleche. Also Eisen war damals ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff. Also da wurde eine eigene Ordnung erlassen, wie mit diesen Eisenvorräten umzugehen ist. Dann eine Ordnung für den Aufsatz des Holzes, also der Aufsatz, das ist der Stapel, wo das Brennholz aufgestapelt wurde. Dann gab es eine spezielle Ordnung für die Wälder. Das ist sehr früh, also wir sind hier im frühen 16. Jahrhundert, wo man schon merkte, man muss ganz gezielt Forstwirtschaft betreiben, um diese wertvolle Rohstoff, diese wertvolle Energie, Ressource, Holz erhalten zu können. Dann gibt's eine spezielle Ordnung für das Pflegamt Wildenstein, also was heute die Gemeinden Ischl, Goisern, Hallstatt, Obertraun, Gosau sind. Das war in der Herrschaft Wildenstein zusammengefasst. Und diese Herrschaft Wildenstein, die bekam dann eine genaue Ordnung, auch eine Gerichtsordnung. Auch diese Agenten übernahmen die Herrschaft Wildenstein. Und dann auch noch eine genaue Ordnung, wie das Verwesamt, das Verwaltungsamt Hallstatt zu organisieren sei. Also das ist dieser erste Teil des ersten Libells, der sich ganz speziell auf Hallstatt bezieht. Wenn man von einem ersten Libell spricht, dann erscheint es fast logisch, dass es auch weitere noch geben muss. Und das war dann tatsächlich so. Bereits 1532 war die Salznachfrage so stark gestiegen, dass in Hallstatt eine zweite Pfanne aufgerichtet wurde. Und diese zweite Pfanne, diese Veränderungen, die sich daraus ergaben, machten es auch notwendig, ein zweites Reformationslibell zu erlassen. Das wurde dann erst 1563 erlassen. Das ist dann keine Handschrift mehr. Das erschien dann schon als gedrucktes Exemplar. Und als dann im Lauf der nächsten Jahrzehnte einerseits der Salzberg in Ischl eröffnet wurde und die Sud ab 1607 natürlich auch in Ebense Salz gesotten wurde, da wurde dann wiederum wegen dieser veränderten Rahmenbedingungen das dritte Reformationslibell geschrieben. Das war 1656 fertig und trat dann erst 1659, also schon unter der Herrschaft von Leopold I. in Kraft. Das erste Libell hat diesen wunderschönen Namen Libell der neuen Reformation und Ordnung des Siedens Hallstatt und Amts zu Gmunden 1524. Und das ist diese Handschrift, wo zum ersten Mal der Name Salzkammergut erwähnt worden ist. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.